Ich bin ja eigentlich nicht der Typ für Superlative, aber man kann schon sagen, wir sprechen heute über die Mutter aller Digitalisierungsprojekte, über das ganz dicke Brett, über ein Unterfangen, das nur gelingen kann, wenn von der Bundesregierung bis zum kleinsten Gemeindeamt wirklich alle zusammenarbeiten. Es geht, Trommelwirbel, um die Registermodernisierung in Deutschland. Die Registermodernisierung ist vielleicht die Voraussetzung für flächendeckende, komfortabel zu nutzende digitale Verwaltungsangebote. Und wie weit wir auf dem Weg dahin sind zur Registermodernisierung, darüber sprechen wir heute. Wir haben uns einen besonderen Ort dafür ausgesucht. Wir sind in einem mobilen Studio auf der Smart Country Convention in Berlin. Das ist also eine Live-Ausgabe von Restart Digital. Und deswegen klingt die Tonqualität ein bisschen anders als gewohnt. Wie gewohnt bin ich, Franziska Walser, der Host und sitze hier mit meinen beiden Co-Hosts, Professor Peter Paritschek, Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer Institut Focus in Berlin und Professor an der Donau-Uni Krems. Hallo Peter.
Hallo Franziska.
Und ebenfalls dabei Nicole Opieller, Politologin und stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, kurz ÖFIT. Hallo Nicole.
Hallo Franziska.
Peter, ich weiß nicht, ob du ein Typ für Superlative bist, aber ich habe einen früheren Podcast von uns gehört aus dem Jahr 2021. Da ging es auch schon um Registermodernisierung und da hast du gesagt, das ist ein Jahrzehnteprojekt. Erinnerst du dich?
Ja.
Und war das eine Metapher oder meinen wir das ernst? Dauert das wirklich Jahrzehnte?
Viele haben gehofft, dass ich es nicht ernst meine, aber es war damals ernst gemeint, weil es das dickste Brett ist, das es zu bohren gibt. Ja, viele Beteiligte, du hast das schon angesprochen, 10.000 Kommunen, da ist viel zu tun. Und ja, wir mal schauen, wie schnell wir vorankommen.
Okay.
Wenn man sich die Planung anguckt, dann gehen die auch jetzt schon bis mindestens 2028. Und wenn wir mal überlegen, wie das alles angefangen hat mit dem OZG, wie lange das gedauert hat, bis wir das Registermodernisierungsgesetz hatten. Also da sind wir ja bei
du
den jetzigen Planungen.
Du meinst, das erste
Planungen.
Jahrzehnt ist schon rum, mehr oder weniger.
Genau, also für ein Jahrzehnt reicht's auf jeden Fall. Hoffentlich nicht noch für viele weitere.
Ja, und es gibt ja auch einen konkreten Zeitplan mit verschiedenen Schritten, die eben passieren. Da sprechen wir auch später nochmal genauer drüber, über den Zeitplan. Vielleicht steigen wir mal ein mit einem Beispiel. Ich habe mir rausgesucht, was Romantisches, Heirat, also Standesamt. Könnt ihr mal erklären, wie da der Status quo ist und wie es wäre, wenn die Registermodernisierung erfolgreich umgesetzt wäre? Also Status quo erstmal. Bei mir ist länger her, dass ich geheiratet habe. Ich habe auch in Amerika geheiratet. Ich weiß es wirklich nicht.
Der Status quo ist, dass wir ja das Vergnügen haben, auf Standesamt, das Lokale zu gehen, da wo wir ursprünglich auch geboren worden sind, also aus der Perspektive, und da kann, glaube ich, jeder von uns Anekdoten dazu erzählen. Mhm. Also ich kenne persönliche, aber vom Hören und Sagen gibt es ja da immer wieder die schönsten Geschichten, was denn alles passiert, wie aufwendig das ist, um diese Nachweise tatsächlich zusammenzutragen, um dann zu heiraten. Und das Ganze setzt sich dann auch noch fort, wenn man Kinder bekommt, weil diese Daten sauber voneinander getrennt an den jeweiligen lokalen Standesämtern, ja, im Papier, im Traumhaften, also das ist ein richtiges Buch, wo man Jahrhunderte zurückgehen kann in einem gut geführten Standesamt. Und das Original ist da tatsächlich noch das Papier, das geführt wird. Und das Elektronische gibt es natürlich auch, ist aber nur ein Abbild davon.
Mhm. Okay, also ich muss wirklich physisch in meinen Heimatort fahren? Oder wenn ich Glück habe, hat der das vielleicht schon digitalisiert?
Also ich muss auf jeden Fall persönlich auf dem Standesamt erscheinen und ich brauche eben einen aktuellen Auszug aus dem Personenstandsregister und das eben von meinem Geburtsort. Mhm. Genau, also je nachdem muss ich auf jeden Fall da wieder Kontakt aufnehmen und dafür sorgen, dass ich diese Nachweise dann habe, damit ich überhaupt diese Eheschließung dann anmelden kann.
Okay, und jetzt Registermodernisierung. Das hieße, dieses Personenstandsregister heißt das, ne? Mhm. Alles, was da drin steht, steht auch digital irgendwo in der Akte drin, ja?
Exakt.
Okay, das heißt, jede Gemeinde in Deutschland, noch so klein, hat das erstmal überführt.
Teilweise ist es schon überführt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt damit beginnen müssen, vom Papier alles in die digitale Welt überzutragen. Kommt auch immer drauf an, muss man dann immer von Fall zu Fall sehr detailliert schauen. Also da gibt es schon elektronische Daten. Die Frage ist nur, sind die authentisch abgebildet in den digitalen Registern, im Personenstandsregister, wo ich ja dann auch alle zusätzlichen Elemente mit dabei hätte? Also wie hat sich mein Personenstand verändert über die Jahre, über die Jahrzehnte? Welche Kinder habe ich bekommen? Also all diese diese Informationen, die ja sehr vital sind und notwendig sind für jede Art auch von Sozialleistungen, könnten dann voll integriert werden in soziale Transferleistungen beispielsweise. Das ist momentan aktuell leider eben noch nicht der Fall.
Und man stellt sich das erstmal sehr einfach vor, ne, weil man sich denkt, okay, na gut, wie viele Felder hat so ein Formular? Nicht so viele. Mhm. Aber dadurch, dass wir aus dem föderalen System kommen, hast du mir, glaube ich, erklärt, Peter, zum Beispiel, dass bei manchen steht Nachname, bei manchen steht Familienname. Also diese Daten dann in ein einheitliches Format zu bringen, kann komplexer sein, als man sich das so vorstellt im ersten Moment, ne?
Ja, also das semantische Problem, das beginnt bei der Sprache und zieht sich natürlich dann auch weiter in das digitale Abbild, also wie ist ein Datensatz dann beschrieben und auch wie ist organisatorisch geregelt, also wie können wir dann die Qualität sicherstellen? Also das sind ja alles Punkte, die man auf den unterschiedlichen Schichten bearbeiten muss, also die sichtbare, also für uns Menschen, jeder für uns Menschen lesbaren Texte, dann in weiterer Folge die organisatorischen Prozesse, die da mit verbunden sind, Qualitätssicherung, wer entscheidet am Schluss über die Wahrheit, die verspeichert ist und wie schaut das digitale Abbild aus von der Struktur des Datensatzes und wie kann der auch abgerufen werden. Ja, durch diese Schichten, du hast das Brett am Anfang gebracht, durch dieses dicke Brett dieser semantischen Schichten muss man sich durchbohren und deswegen ja, habe ich auch damals gesagt, das ist ein Jahrzehnteprojekt.
Dickes Brett auch deshalb, weil wir haben über 375 Register, wir haben allein über 5000 Meldebehörden, die dann ihre eigenen Register führen. Genau, du hast schon gesagt, das föderale System, wir haben Register auf Bundesebene, auf Länderebene, aber eben auch viele auf Kommunenebene und das muss ja hinterher alles irgendwie zusammenspielen können. Mhm. Genau, Semantik ist ein Problem, wie sind Datenfelder getrennt, wie sind die benannt? Was habe ich für Systeme? Wie sieht's mit Schnittstellen aus? Also das ist wirklich, ja, deswegen, da ist schon viel Vorarbeit gelaufen, aber da liegt auch noch sehr viel an Arbeit vor uns.
Ja, und dann wird's ganz einfach, weil nämlich dann gilt das Once-Only-Prinzip. Das ist ja so das führende Prinzip hinter dem Ganzen. Mhm. Was meint das nochmal?
Das heißt eigentlich, dass ich als Bürger, Bürgerin oder auch als Unternehmen Daten, die der Verwaltung eigentlich schon vorliegen, nicht noch einmal beibringen muss. Mhm. Im Moment ist es ja so, wenn ich einen Antrag stelle, muss ich immer wieder meine Bestandsdaten, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift etc. Ich muss das immer wieder neu eingeben, teilweise auf jedem Blatt. Mhm. Und das wäre dann eben nicht notwendig. Ich könnte dann, es wäre dann teilweise vorausgefüllt und eben Nachweise, die der Verwaltung auch schon vorliegen, auch bei einer anderen Behörde, dass ich zum Beispiel Kinder habe, dass ich verheiratet bin, was mein Einkommen ist und so weiter. Da müsste ich dann nicht zu der jeweiligen Behörde gehen und mir eben diese Nachweise ausstellen lassen, um sie bei der anderen Behörde wieder einzureichen, sondern ich kann es eben autorisieren, dass diese Nachweise direkt abgerufen werden können über eine einheitliche technische Infrastruktur. Ich kann mir die dann nochmal einmal angucken. Es gibt so eine Preview-Funktion, kann schauen, ist das tatsächlich alles korrekt und möchte ich auch, dass dieser Nachweis jetzt genutzt werden kann im Rahmen dieses Verfahrens. Und wenn ich das bejahe, dann ist das erledigt. Also das kann ich quasi von zu Hause aus machen. Bei der Eheschließung vielleicht nicht, da ist das persönliche Erscheinen im Standesamt immer noch verpflichtend.
Selber dann, aber wenigstens bei der Beantragung.
Genau, aber bei vielen anderen Verfahren spare ich mir da viel Aufwand und die Behörden untereinander natürlich auch.
Ja, und damit es aber funktioniert, dieses Once Only, also damit ich sozusagen zugeordnet werden kann zu meinen Daten, brauchst ja diese Identifikationsnummer und die war ja ein sehr heißes Eisen am Anfang und wurde viel diskutiert, vielleicht immer noch sogar, ne? Warum eigentlich?
Das geht zurück auf eine jahrzehntelange, also es geht bis zurück in die 70er, 80er Jahre. Letztes
Volkszählungsurteil ist da das Stichwort, ne? Genau. Wo es ja große Proteste gab.
Wo das erste Mal darüber intensiv nachgedacht wurde, das war so der Beginn der elektronischen Verwaltung in Deutschland oder auch weltweit, wo man das erste Mal begonnen hat, auf elektronischen Systemen Daten abzubilden und zu verarbeiten. Und damals wollte man damit die Volkszählung digitalisieren. zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und damit man das machen kann und dich die Daten von dir, Franziska, zusammenzuführen, gibt es vielleicht mehr Walser oder auch vielleicht gibt es einen Schreibfehler. Nicht, auch das kann ja passieren. Und dass ich eben hundertprozentig weiß, dass das tatsächlich deine Identität ist und dich die Daten aus den unterschiedlichen Registern zusammenziehen kann, um daraus dann eine digitale Volkszählung zu machen, ist das erste Mal die Debatte aufgekommen, dass man so einen eindeutigen Identifier verwendet. Mhm. Und das zieht sich bis heute. Und wir sind in der Debatte insgesamt weiter, weil es neue Mechanismen gibt, wie man Datenmissbrauch schützen kann. Und all diese Varianten des Schutzes vor Datenmissbrauch, die haben wir in der Diskussion des Registermodernisierungsgesetzes damals, das war eben, ja, tatsächlich jetzt schon 5 Jahre her, was haben wir 2020 begonnen zu diskutieren auf der politischen Ebene. Ja, die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, sind ein mindestens so guter, wenn nicht besserer Schutz vor Datenmissbrauch.
Ja, also genau, weil die Angst, die da immer umgeht, ist ja der gläserne Bürger. Ja. Und ich, also um es jetzt mal an einem Beispiel zu erklären, wäre vielleicht, ich weiß nicht, ich will mein Auto anmelden, identifiziere mich und dann weiß der Typ im Kraftfahrzeugamt, ich habe ein uneheliches Kind. Was ja überhaupt nichts mit dem Auto zu tun hat. Also um sowas geht's, oder?
Exakt.
Ja.
Und also diese Vorstellung, dass wenn wir die Register miteinander vernetzen und eindeutige Identifier zu den jeweiligen Datensätzen hinzufügen, dass dann jede Person innerhalb der Verwaltung darüber suchen kann, das ist natürlich, ja, das ist ein falsches Bild, das teilweise auch gezeichnet worden ist. Wir überprüfen, bevor die Daten überhaupt abgerufen werden, wird überprüft, ob ich deine Daten abrufen darf. Und dazu muss ich bekannt geben, welches Verfahren nutze ich.
Genau.
Und für das jeweilige Verfahren wird reduziert, welche Datenfelder sind für dieses Verfahren relevant. Das heißt, ich habe eine Vorabprüfung, besser kann ich eigentlich den Datenschutz gar nicht gewährleisten, indem ich vorab prüfe, ob diese Daten für das Verwaltungsverfahren relevant sind. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das hat kein anderes Land in dem Ausbau, den wir anstreben, dass die Daten nicht zentralisiert werden, sondern die Daten...
Die liegen bei der Gemeinde,
wo ich
zum Beispiel geboren bin.
Exakt. Ja. Oder auf der Landesebene. Also es wird das eine oder andere, gab es ja jetzt schon, also das Flensburger Knöllchenregister ist, glaube ich, jedem bekannt. Mhm. Das ist ein zentrales Register, das heißt, es gibt hin und wieder ein zentrales Register. Es wird aber sehr viele Register geben, die weiterhin dezentral geführt werden. Und das ist eine Architektur, die es nach meinem Wissensstand in keinem anderen Land in dieser Ausprägung gibt.
Also da macht man so ein bisschen eine Tugend aus der föderalen Zersplitterung sozusagen und arbeitet mit dem, was man hat letztendlich. Ne?
Und genau. Es ist, und das sehen wir ja jetzt, wie fragil Demokratien sind. Es hat auch neben dem Datenschutz auch eine demokratiepolitische Wirkung, weil letztendlich, wenn, und da trauen wir uns ja fast tagespolitisch nicht mehr über den Teich zu schauen, falls es tatsächlich zu Verschiebungen kommen sollte in der nahen Zukunft oder in der Zukunft, dann könnte rein theoretisch, könnte Berlin den Datenstecker ziehen und sagen, ich stelle meine Daten der gesamten Republik nicht mehr zur Verfügung und schütze meine Bürger somit, dass die Daten genutzt werden können von einem politischen System.
Ah ja, interessant. Ja, okay.
Genau, also wir haben da verschiedene Schutzmechanismen eingebaut. Peter hat schon gesagt, diese Ex-ante-Überprüfung, die da durchgeführt wird. Also ist das überhaupt plausibel, dass eine Behörde zu diesem Zweck auf die und die Daten zugreifen möchte? Das ist dieses Four-Corner-Modell, also dass ich Intermediäre habe zwischen der datenabrufenden Stelle, also dem Data Consumer heißt das dann, und dem entsprechenden Register, also dem Data Provider. Und auf der anderen Seite habe ich aber als Bürger und Bürgerin zum Beispiel auch nochmal einen Kontrollmechanismen über das sogenannte Datenschutzcockpit.
Also da kann ich gucken, wer hat denn gerade so meine Daten abgerufen in letzter Zeit?
Genau, bis 2 Jahre in die Vergangenheit habe ich da Protokoll- und Inhaltsdaten, kann also gucken, welche Behörde hat wann zu welchem Zweck auf welche Daten zugegriffen und kann da natürlich auch schauen und sollte, also das, man wird quasi selber so zum Datenschutzbeauftragten und genau, soll perspektivisch auch Möglichkeiten haben, das ist aber wirklich noch Zukunftsmusik über dieses Datenschutzcockpit, das soll irgendwann mal in die Bund-ID integriert werden, dann auch mit den Behörden zu interagieren.
Ja. Und falls es noch nicht deutlich geworden ist, also diese Identifikationsnummer, das wäre meine E-ID, oder? Nach der letzten, nee, ist das meine Steuernummer? So ist es, ne?
Ist deine Steuernummer.
Genau, ja.
Du hast schon in unterschiedlichen Verfahren verwendet wurde, deswegen hat man sich auch darauf geeinigt, das ist auch eine nicht sprechende Nummer. und wird tatsächlich nur in diesem Austausch verwendet. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit dieser Nummer suchen. Also was finde ich jetzt mit deiner Steuernummer?
Also weil nicht sprechend heißt zum Beispiel, bei meiner Sozialversicherungsnummer ist ja mein Geburtsdatum drin. Ja. Und das heißt, das ist eine total zufällige Nummer.
Ja, okay. Ja. Mhm. Genau, bekommt ja jeder bei Geburt. Und für juristische Personen, also Unternehmen, FreiberuflerInnen und so weiter, gibt es eben das entsprechende Pendant. Das ist die bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer, die eingeführt worden ist.
Okay. Genau, habe ich wirklich bei meinen Kindern zur Geburt gekriegt.
Habe ich gestimmt. Eine schöne Begrüßung, genau. Ja.
Und dann hat meine Tochter mit 16 den ersten Job gehabt und dann habe ich sie wieder gefunden.
Ja, Gott sei Dank.
Ein bisschen suchen. Ja, okay, genau. Aber warum ich jetzt gerade auf die E-ID gekommen bin, ist, also der deutsche Ansatz, der ist eben sehr besonders mit dieser dezentralen Speicherung. Es gibt aber ja auch andere Ansätze. Also Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was an E-Government-Ansätzen arbeitet. Und zum Beispiel die Schweiz arbeitet mit der EID, ne?
Um den von Architekturen, wie ich es gerade beschrieben habe, die führenden E-Government-Länder setzen auf zentrale Register. Mhm. Also die haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt Estland, Österreich begonnen, Register zentral aufzubauen. Auch in Skandinavien, die auch sehr eng miteinander zu vernetzen. Die, wenn es gar nicht funktioniert, könnte man sagen, also was passiert, wenn die Registermodernisierung scheitern sollte? Yeah. Die Schweiz haben dieses Projekt noch gar nicht so breit gestartet, haben aber eine Art Zwischenlösung gebaut aktuell. Da bekomme ich als Bürger, Bürgerin, muss ich auch zu meiner lokalen Behörde einmal mich dort ausweisen und kann aber dann die Daten von der Behörde auf mein Mobiltelefon übertragen und sie dann wie in einer elektronischen Dokumentenmappe verspeichern. Hast du noch so eine bekommen mit Lederbunden?
Eine Dokumentenmappe?
Dokumentenmappe.
Das ich glaube nicht.
Tatsächlich. Also ich habe das noch bekommen von meinen Eltern. Das ist tatsächlich eine furchtbare, also wahrscheinlich Kunstlied oder echtes, keine Ahnung. Und dann sammelst du drinnen deine
Geburtsurkunde,
Staatsbürgerschaftsnachweis und so weiter. Dieses Bild dieser Dokumentenmappe mit den staatlich zertifizierten Dokumenten und Stempelmarken gab es damals auch noch, das übertragt man quasi auf die mobile Telefonwelt, sodass man, wie wir das kennen von, und jeder von uns hat schon mal eine Bordkarte in sein Mobiltelefon gespeichert. Und das ist das sogenannte Wallet, also wo ich dann meine neben meiner Bordkarte dann auch meine Identifikationskarte liegen habe, meiner Staatsbürgerschaft oder meiner Geburtsurkunde und diese, oder wenn ich Kinder habe, die Daten meiner Kinder. Und ich kann dann selbst gesteuert aus meinem elektronischen Dokumentenmappe, EU-Wallet, dann in einen Behördenprozess integrieren. Das ist eine Variante, die in der Schweiz als Übergangslösung gerade versucht wird, ausgerollt zu werden. Aber auch die Schweiz, ich habe da mit Vertretern gesprochen, streben natürlich auch an, dass sie Register dann auch noch vernetzen zu einem späteren Zeitpunkt.
Ja, genau. Aber es ist einfach ein anderer Ansatz, ne? Da bin ich als Bürger in einer viel aktiveren Rolle und du hast ja gerade beschrieben, Nicole, ich habe ja natürlich Kontrolle, auch in dem deutschen Modell. Aber da wäre ich halt wirklich so, ich gebe euch meine Wallet oder ich gebe euch meine Wallet nicht. Ja. Sozusagen, ne? Da bin ich ein bisschen in einer mächtigeren Position,
genau,
könnte man
also die
sagen.
Nachweise,
ne? Aber muss natürlich
ja
auch mehr machen.
Ja. In dem Fall. Also ich übermittle dann die Nachweise und in dem anderen Fall liegen sie ja bei der jeweiligen registerführenden Stelle und ich autorisiere nur, dass die anfragende Stelle der Data Consumer für das Verfahren, für das es benötigt wird, diese Daten eben abrufen und nutzen darf.
Ja, okay.
Passt aber auch zum Schweizer Selbstverständnis ein bisschen besser. Ja. Weil ich habe da mit Studierenden in der Schweiz immer wieder diskutiert und die Vorstellung, dass ein Verfahren proaktiv, also ohne dass es beantragt wird vom Bürger oder der Bürgerin, hat bei den Schweizer Studierenden Kopfschütteln erzeugt.
Was ja in Österreich zum Beispiel der Fall ist mit dem Kindergeld, ne? Ja. Das kommt einfach. Da muss ich nichts machen.
Nein, ich beantrage es nicht mehr, sondern ich krieg's direkt überwiesen.
Und das wäre einem Schweizer suspekt.
Das wäre dem Schweizer suspekt. Also dem Schweizer und der Schweizerin absolut suspekt, weil sie sagen, also als Bürger und Bürgerin bin ich selbstbestimmt, ich habe auch eine Verantwortung, dass ich mich um meine Verwaltungsverfahren selbstständig kümmere. Und nicht, dass der Staat als großer Bruder sich fortlaufend darum sorgt oder große Schwester, je nachdem, wie man das jetzt vom Bild her betrachten möchte, darum sorgt, dass ich gewisse Transferleistungen vollautomatisiert zugestellt bekomme. Also das kann man durchaus, das sieht man schon, da wird es dann wirklich auch...
Das ist interessant, da wird es dann so kulturell auch, ne? Ja. Irgendwie und sehr individuell für jedes Land.
Aktuell ist es aber, ist Deutschland doch eher an der aktiven Transfer orientiert, wenn wir in die politische Debatte schauen.
Ja, okay. Und wo stehen wir im Zeitplan? Also Herbst 2025, wir haben dieses Jahrzehnteprojekt.
Sind wir in der Hälfte? Sind wir gut dabei? Wo stehen wir denn gerade?
Ja, schwierig zu sagen. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, erstmal ging es ja darum, die ganzen Grundlagen zu schaffen. Also das Registermodernisierungsgesetz. Ich habe das OZG-Änderungsgesetz seit 2024 in Kraft, wo ich zum ersten Mal eine Generalklausel habe, tatsächlich für diesen automatisierten Nachweisabruf. Das Identifikationsnummerngesetz musste auf den Weg gebracht werden und natürlich waren auch in diversen Fachgesetzen und noch Änderungen vorzunehmen, Bundesmeldegesetz beispielsweise, datenschutzrechtliche Aspekte waren zu beachten. Dann haben wir jetzt den Staatsvertrag, der geschlossen worden
ist. Bund und Ländern.
Genau, wo es um die technische Infrastruktur geht. Das ist das National Once Only Technical System. Doch, genau. NUTS, kurz. Ja, genau. Der ist jetzt vom Bundeskabinett auch bereits ratifiziert worden. Also es waren erstmal in rechtlicher Hinsicht sehr viele Voraussetzungen zu schaffen, aber gleichzeitig wurde natürlich auch schon an der technischen Umsetzung gearbeitet. Also es wurden Proof of Concepts erstellt für die technischen Komponenten. Die Umsetzung wurde vorbereitet. Dieses Datenschutzcockpit, was wir erwähnt haben, das ist schon mal in den Pilotbetrieb gegangen. Genau. Und das ist so ein bisschen, was waren so ein bisschen die Vorarbeiten. Und wo wir jetzt stehen, ist eigentlich bei der praktischen Umsetzung, wo es dann darum geht, das Ganze tatsächlich zu erproben. Gerade dieses NUTS auch, da ist jetzt die Referenzumgebung, steht zur Verfügung. Da haben sich auch schon einige Behörden als Data Consumer und Data Provider angeschlossen. Ich glaube, letzter Stand waren 12, die das mal erprobt haben, wie dieses Zusammenspiel überhaupt funktioniert. Ob ihre Systeme auch dafür bereit sind, da tatsächlich, wenn das dann irgendwann in den Produktivbetrieb geht, angeschlossen zu werden. Genau, und auf der anderen Seite geht es halt um dieses ganze Identitäts-Access-Management. Auch da startet jetzt gerade der Rollout. Also wir sind gerade so am Anfang der großen Welle, wo es jetzt wirklich darum geht, die technische Umsetzung zu erproben und weiterzuentwickeln, um das dann irgendwann in den Produktivbetrieb überführen zu können.
Und wo es ja dann auch relevant wird für die einzelnen Behörden, würdet ihr sagen, hier auf der Messe ist es schon so Kaffeeschlangen-Talk? Also sind die alle so, jetzt kommt die Registermodernisierung irgendwie? Oder ist es noch gar nicht so angekommen in der Fläche?
Also ich finde schon, das Bewusstsein ist dafür gewachsen, dass man an der Registermodernisierung eigentlich gar nicht vorbeikommt und dass das wirklich ja auch alle betrifft, vom Bund bis zur kleinsten Kommune. Und ja, ich finde, man findet das hier im Programm auch wieder auf der Smart Country Convention. Wir sind ja nicht die einzige Veranstaltung, die sich dem Thema widmet. Auch in den Vorjahren gab es Veranstaltungen dazu. Und diesmal war das sogar einer der relativ, ich glaube, man konnte so zwischen 8 verschiedenen Tags oder so auswählen für die Veranstaltung. Und Registermodernisierung war dabei. Also anscheinend auch von Bitkom als eins der Top-Themen identifiziert hier auf jeden Fall.
Okay. Ihr, die ihr jetzt ja nah dran seid daran, könnt ihr auch sagen, jetzt in dieser Phase, die jetzt ansteht, also in diesem Rollout, da gibt's Sachen, da wissen wir jetzt schon, die werden herausfordernd sein. Weiß ich nicht genau, bei der Software, also kann man so ein bisschen absehen, wo es dann vielleicht auch mal ein bisschen haken könnte jetzt in der Phase?
Es hakt an den Stellen, wo du letztendlich die Mitarbeit aller brauchst. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt, das ist kein Projekt, das der Bund alleine machen kann. Nicht? Also das Notsystem, also dieses System, dass du diese Vernetzung von der Bund auf die Landesebene, auf die kommunale Ebene hinbekommst, ist ein Element. Die Länder müssen aber alle jetzt beginnen, ihre eigenen Hausaufgaben zu machen. Und ich glaube, das wird vielfach noch unterschätzt. Beginnt jetzt. Also jetzt gerade letzte Woche hatten wir eine Public Data Konferenz am Fraunhofer Fokus. Da war schön zu sehen, dass sowohl Brandenburg als auch Sachsen-Anhalt jetzt beginnen, so eine Art Dateninventur auch zu machen. Also welche Daten habe ich denn überhaupt in meinen Systemen verspeichert? Welche Daten liegen auf der kommunalen Ebene? Und jetzt darüber nachzudenken, wie können wir unsere Daten viel besser nutzen in unseren Verwaltungsverfahren? Weil typischerweise lebst du ja in einer Stadt, in einem Land. Die Ausnahme ist schon, wenn du in zwei unterschiedlichen Ländern irgendwie Niederlassungen hast, vielleicht noch Berlin-Brandenburg. Aber das ist dann eher schon die Ausnahme, nicht? Also den größeren Teil kannst du ganz sicher damit gut abholen, wenn du an einem Ort ein gutes Datenmanagement hast in Kombination mit dem jeweiligen Land, das rund um den Ort ist. Und diese Erkenntnis, dass das jetzt beginnt, Schleswig-Holstein hat schon vor Jahren damit begonnen, die eigenen Daten zu erheben und eine eigene Strategie zu entwickeln, wie gehen wir mit unseren Daten auf der Landes- und auf der kommunalen Ebene um, ist, glaube ich, jetzt ein wichtiger nächster Schritt. Mhm.
Okay, dass wir einfach, dass wir da auch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, aber es müssen eben alle im Ziel ankommen am Ende sozusagen, ne? Und das so ein bisschen zu managen.
Und dann kann man sich das bildlich vorstellen und kannst du einzelne Register rausziehen, die vielleicht einfacher zu entwickeln sind, weil du gut mit Fachsoftwareherstellern eng zusammenarbeitest, weil viele Daten liegen bereits digital vor, liegen aber in der jeweiligen Software der Kommune oder auf der Landesebene. Und da gilt es jetzt, mit diesen Herstellern eng zusammenzuarbeiten, weil wenn man dort keine Vereinbarung findet für gemeinsame Schnittstellen, dann wird es schwer, dass man auf diese Daten tatsächlich sinnvoll zugreifen kann. Und da sehe ich jetzt sehr viel positive Bewegung. Also ich bin jetzt in den letzten Monaten viel optimistischer geworden, dass wir jetzt größere Schritte in naher Zukunft sehen, wo das ein oder andere Register vielleicht dieses Jahr auch noch in den Registerverbund quasi mit aufgenommen werden kann und Länder auch fortnehmen, eigene Strategien entwickeln, um ihre Daten gut in die Verwaltungsverfahren zu bringen.
Aber es klingt jetzt, um es vielleicht mal positiv noch zu formulieren, als gäbe es da auch so Nebenbenefits, ne? Neben, okay, wir sind jetzt registermodernisiert sozusagen, also sowas wie eine Dateninventur, was du sagst. Also es klingt, als wäre das so eine Gelegenheit, um mal so einen Grundputz zu machen und eine Bestandsaufnahme von, was nutzen wir eigentlich für Software, was haben wir eigentlich für Daten und so weiter. Also, oder?
Absolut, also da kommen jetzt auch unterschiedliche Entwicklungen zusammen. Da kommt jetzt tatsächlich der Data Act der Europäischen Union uns zugute, weil der wirkt jetzt auch. Mhm. Der sieht sowas auch vor, dass Organisationen das machen müssen. Und das fällt jetzt zeitlich sehr, sehr gut zusammen.
Also dass es einfach auch wie so eine Art Zeitfrist gibt und ein bisschen Druck, der von außen kommt.
Ja, ja. Mhm. Das sind jetzt unterschiedliche Faktoren, die jetzt, glaube ich, gut zusammenspielen. Und ja, jetzt doch leicht optimistisch nach vorne schaue, dass wir gute Ergebnisse in den nächsten 2-3 Jahren sehen werden. Ich habe nicht damit gemeint, dass wir 10 Jahre lang warten müssen, bis wir das erste Register haben. Die 10 Jahre haben sich darauf bezogen, dass wir beispielsweise einen voll elektronischen, ohne dass wir hochrechnen müssen, einen voll elektronischen Zensus machen können. Also mit Echtdaten, ohne statistisch hochgerechnet zu werden. Und das, weil dazu brauche ich nicht ein Register, dazu brauche ich um die 30 Register, damit ich so einen voll digitalen Zensus machen kann mit Echtdaten.
Ja, und das wäre so eine Art, ja, nicht Goldstandard, aber so ein, ne, wo man sagen könnte, das wäre mal echt ein Ziel.
Ja, weil wenn du das erreichst, da hast du schon wirklich sehr viele, also da musst du die Daten, die relevant sind, gerade aus der Bürger- und Bürgerinnensicht, für die täglichen Verfahren oder für die Verfahren, die regelmäßig vorkommen, die hast du dann tatsächlich digitalisiert und verfügbar gemacht.
Ja. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, du hast auch gesagt, es gibt eben auch EU-Regulatorik in dem Moment und es ist ja auch so gedacht, dass, also mal angenommen, ich würde einen Estländer heiraten wollen und Estland ist ja sehr weit eben, die könnten dann auch EU-weit ausgetauscht werden, ne? Das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen.
Das ist vielleicht von der Europäischen Union, deswegen heißt es auch National Infrastructure, also dass du dann zwischen den Nationen, also dass jeder Mitgliedstaat muss einen Node betreiben und zwischen diesen Nodes Knoten werden dann die Daten ausgetauscht. Ich sehe diese Entwicklung aber relativ skeptisch, um ganz ehrlich zu sein, weil der Mehrwert sehr überschaubar sein wird. Weil ich habe zuerst schon das Beispiel gebracht, du lebst wahrscheinlich hauptsächlich in Berlin und vielleicht hast du noch einen Nebenwohnsitz in Brandenburg. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auch in Österreich lebst, wird schon sehr gering. Also ich gehöre noch dazu. Also aber du hast einfach dann
nicht so viele Anwendungsfälle und dafür einen relativ großen Aufwand.
Und du fokussierst dann, wo empfängst du deine Sozialleistungen in einem Staat und da auf den fokussierst du dann und schaust, dass du dort gut mit einer ID ausgestattet bist, mit einer Zustellung ausgestattet bist. Also ich glaube, dass da diese grenzüberschreitenden Wirkungen überschaubarer sind, als man das in der Debatte, glaube ich, darstellt. Anders bei der Wirtschaft. Da hast du natürlich wesentlich stärker schon die Verbreitung über ganz Deutschland. Also als erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen habe ich mehrere Standorte in Deutschland, aber vielleicht auch in der Europäischen Union. Also was Daten der Wirtschaft betrifft, sind die Potenziale wesentlich größer, um diesen Mehrwerte dann erheben zu können.
Ja, okay.
Aber du hast recht, das sind also tatsächlich Entwicklungen, die jetzt parallel laufen, auf deutscher nationaler Ebene eben mit dem Registermodernisierungsgesetz und auf der EU-Ebene mit der Single Digital Gateway Verordnung. Dazu haben wir ja auch mal einen eigenen Podcast gemacht. Da war ja tatsächlich die Idee, dass über die nationalen Once-Only Technical Systems über eine intermediäre Plattform verbunden sind, über nationale Delivery Access Points und dann da eben Nachweise auch grenzüberschreitend ausgetauscht werden können, so wie es eben mit dem Registermodernisierungsgesetz auch angedacht ist. Da war die Frist mal, dass das umgesetzt sein sollte im Dezember 2023.
Ja, vorbei.
Das hat aber nicht nur Deutschland nicht geschafft, das hat tatsächlich kein EU-Land.
Okay, war einfach zu ambitioniert.
Das war tatsächlich zu ambitioniert. Also wir sehen ja schon, wie komplex das auf der nationalen Ebene ist. Und wenn man sich das dann EU-weit anschaut, dann haben wir natürlich nochmal ganz andere auch technische Systeme, Zuständigkeiten, gesetzliche Grundlagen. Also da steigt die Komplexität dann ja nochmal enorm.
Ja. Okay, also uns stehen spannende Jahre bevor. Wollt ihr nochmal sagen, wie ihr vom Fraunhofer Kompetenzzentrum für öffentliche IT diesen Prozess jetzt begleitet? Also da haben ja bestimmt viele Leute Fragen, müssen sich neues Wissen drauf schaffen. Was habt ihr da im Angebot?
Also wir haben unterschiedliche Wissenschaftlerinnen eingeladen, Blogbeiträge zu schreiben, weil das ja so vielfältige Dimensionen hat, das Thema. Und bereiten jetzt diese Blogserie gerade vor und laden aber natürlich auch Praktiker und Praktikerinnen ein, ihren aktuellen Stand zu teilen, sodass wir jetzt eine gute Übersicht darüber bekommen, wo stehen wir denn eigentlich mit der Registermodernisierung und was müssten wir tun, damit wir es erfolgreich umsetzen können. Das ist so ein Teil, auf den wir gerade fokussieren und sonst natürlich auch immer wieder im Austausch mit den Kommunen und den Ländern und dem jetzig neuen Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, wo das natürlich ein ganz großes Thema ist.
Ja, genau. Und Peter hat es ja schon gesagt, also jetzt ist eben das Interessante, wie auch die Länder beispielsweise damit umgehen, ihre Datenbestände zu sichten und zu modernisieren und bereit zu machen für die Registermodernisierung. Und das haben wir einfach auch als eine der wesentlichen Fragestellungen aktuell identifiziert. Deswegen ist auch geplant, dass wir uns in einer Studie anschauen, wie eben in den Ländern das Vorgehen ist, um die Registermodernisierung umzusetzen. Wir werden da also eine vergleichende Studie machen, wo wir uns dann einige bundesdeutsche Länder einmal ein bisschen genauer angucken. Denn es gibt ja durchaus noch verschiedene Möglichkeiten, wie das Vorgehen da aussehen kann.
Mhm. Okay, so ein bisschen Richtung Best Practice und Austausch. Ja. Und ja. Okay.
Genau.
Ja, total spannend. Ja, dann danke ich euch beiden fürs Dabeisein. Peter Paritschek, Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT und Nicole Opiella, stellvertretende Leiterin des ÖFIT. Schön, dass ihr da wart.
Danke dir.
Danke.
Das war Restart Digital, diesmal als Live-Aufzeichnung von der Smart Country Convention in Berlin. Die Blogbeiträge zum Thema Registermodernisierung findet ihr zusammen mit vielen anderen hilfreichen Infos auf öfit.de mit OE geschrieben. Und diesen Podcast, den findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen. Da könnt ihr uns auch abonnieren und dann bekommt ihr immer eine Erinnerung, wenn eine neue Folge erscheint. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss, bis bald.